Der Predigtext heute ist Apostelgeschichte 4, die Verse 8 bis 31. Petrus, voll des Heiligen Geistes, sprach zu ihnen: Ihr Oberen des Volkes und ihr Ältesten, wenn wir heute verhört werden wegen dieser Wohltat an dem kranken Menschen, durch wen er gesund geworden ist, so sei euch und dem ganzen Volk Israel kundgetan, im Namen Jesu Christi von Nazareth, den ihr gekreuzigt habt, den Gott von den Toten auferweckt hat, durch ihn stehen diese hier gesund vor euch. Das ist der Stein, von euch Bauleuten verworfen, der zum Eckstein geworden ist. Und in keinem anderen ist das Heil, auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden. Sie sahen aber den Freimut des Petrus und Johannes und wunderten sich, denn sie merkten, dass sie ungelehrte und einfache Leute waren und wussten auch von ihnen, dass sie mit Jesus gewesen waren. Sie sahen aber den Menschen, der gesund geworden war, bei ihnen stehen und wussten nichts dagegen zu sagen. Da hießen sie hinausgehen aus dem Hohen Rat und verhandelten miteinander und sprachen: Was wollen wir mit diesen Menschen tun? Denn dass ein offenkundiges Zeichen durch sie geschehen ist, ist allen bekannt, die in Jerusalem wohnen, und wir können es nicht leugnen. Aber damit es nicht weiter einreiße unter dem Volk, wollen wir ihnen drohen, dass sie hinfort zu keinem Menschen in diesem Namen reden. Und sie riefen sie und geboten ihnen, keinesfalls zu reden oder zu lehren in dem Namen Jesu. Petrus aber und Johannes antworteten und sprachen zu ihnen: Urteilt selbst, ob es vor Gott recht ist, dass wir euch mehr gehorchen als Gott. Wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Da drohten sie ihnen und ließen sie gehen um des Volkes willen, weil sie nichts fanden, was Strafe verdient hätte. Denn alle lobten Gott für das, was geschehen war. Denn der Mensch war über 40 Jahre alt, an dem dieses Zeichen der Heilung geschehen war. Als man sie hatte gehen lassen, kamen sie zu den Iren und berichteten, was die Hohepriester und Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Als sie das hörten, erhoben sie ihre Stimme einmütig zu Gott und sprachen: Herr, du hast Himmel und Erde und das Meer und alles, was darin ist, gemacht. Du hast durch den Heiligen Geist, durch den Bund unseres Vaters David, deines Knechtes, gesagt: Warum toben die Heiden und die Völker nehmen sich vor, was umsonst ist? Die Könige der Erde treten zusammen und die Fürsten versammeln sich wider den Herrn und seinen Christus. Wahrhaftig, sie haben sich versammelt in dieser Stadt gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, Herodes und Pontius Pilatus mit den Heiden und den Stämmen Israels, zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hatten, dass es geschehen solle. Und nun, Herr, sieh an ihr Drohen und gib deinen Knechten mit allen Freimut zu reden dein Wort. Strecke deine Hand aus, dass Heilungen und Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Stätte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimut.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, dem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Zuhörer, Sie haben sich das bestimmt auch schon mal gefragt: Was bringt eine Gemeinde eigentlich in Schwung? Was macht eine Gemeinde attraktiv? Wie kommt eine Gemeinde voran? Wie ist sie dynamisch und nicht einfach nur eine verstaubte Institution auf dem Abstellgleis? Mit dieser Frage, das ist so eine Art Modefrage, die alle 10 Jahre wieder aufkommt, befassen sich auch aktuell eine Vielzahl an Theologen, Soziologen, Bloggern, YouTubern und Gebetshausleitern. Die alle fragen sich: Wie bekommen wir eine Gemeinde in Schwung? Wie bekommen wir sie attraktiv, dynamisch? Manche sagen, heute ist ganz besonders wichtig Social Media, das ist entscheidend. Andere sagen, wir müssen unbedingt relevant sein für unsere Gesellschaft, was auch immer relevant dann sein mag. Die Dritten investieren viel Geld in Nebelmaschinen und Bühnenbeleuchtung. Sie sehen, dass das hier noch nicht ganz passiert ist, ja? Und manche der Vorschläge, wie dieser letzte, klingen mehr nach Satire als nach Theologie. Und manche Vorschläge klingen einfach nur verzweifelt. Und von daher bleibt die Frage bestehen: Was macht denn jetzt eine Gemeinde letztendlich dynamisch? Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, ist es sinnvoll, ganz an den Anfang der Gemeindegeschichte zu gehen. Wir wollen uns quasi den Prototyp anschauen. Dies ist nicht nur die erste Gemeinde, die wir hier in Apostelgeschichte 4 finden, also nicht nur die erste, die von den Aposteln geleitet und gegründet wurde, sondern diese Gemeinde war wirklich dynamisch. Das werden wir sehen. Und heute werden wir gemeinsam in Apostelgeschichte 4 finden, dass diese erste dynamische Gemeinde von drei Kennzeichen geprägt ist. Doch bevor wir mit unserem Predigttext starten, also Apostelgeschichte 4, 8 bis 35, wollen wir uns kurz den historischen Hintergrund der Geschehnisse anschauen. Bei einer Serie wäre das jetzt dieser 1-Minuten-Trailer vorher, was bislang geschah. Die Apostelgeschichte wurde von Lukas als einem engen Mitarbeiter von dem Apostel Paulus geschrieben. Wahrscheinlich ca. 62 nach Christus und kurz nach dem Tod von Paulus abgefasst. Wir bekommen hier quasi einen Live-Bericht der ersten 30 Jahre der Gemeinde Christi, von jemandem, der ganz nah dran war. Lukas macht mit seiner Apostelgeschichte dort weiter, wo er mit seinem Evangelium aufgehört hatte. Er schreibt als Arzt und Historiker mit einem ganz genau definierten Anspruch. Nämlich, genauso wie er im Evangelium Zeugen zum Leben von Jesus befragt hat und dann beschrieben hat, wie ging es voran mit den Jüngern, nimmt er diesen Faden wieder auf in der Apostelgeschichte und schreibt dann darüber, wie geht es jetzt weiter mit diesem kleinen Trupp, der an Jesu Auferstehung geglaubt hat. Kurze Zeit vorher war Jesus ja durch einen gemeinsamen Unrechtsprozess von den jüdischen Führern und den römischen Besatzern gemeinsam aus dem Weg geräumt worden. Das dachten sie zumindest. Doch unser Herr Jesus Christus hat bewiesen, er ist stärker als Komplotte, als Folterung und der Tod. Er steht wieder auf von den Toten. Und danach sammelt er seine Jünger. Die hatten sich alle versteckt, manche hatten Jesus sogar verleugnet. Wir sehen, es war also keine Truppe von Helden oder Übermenschen, sondern es waren vor allem Menschen mit Angst. Sie fragten sich, wie soll es weitergehen mit unserem Leben? Wie soll es weitergehen mit uns als Nachfolgern Jesus? Und man könnte also sagen, es waren Menschen wie Sie und ich. Wir wissen auch oftmals nicht, wie der nächste Schritt ist. Und deshalb möchte ich Sie jetzt einladen zur Ermutigung, dass wir uns gemeinsam diese Situation vor Augen malen. Diesem ganz kleinen Trupp von No-Names aus Galiläa steht eine mächtige Koalition gegenüber. Die jüdischen politischen Führer, die jüdischen religiösen Führer und die römische Besatzungsmacht. Und diese Mächtigen wollen gemeinsam verhindern, dass die Menschen an die Auferstehung von Jesus Christus, an den wahren Messias glauben. Man muss gerade von heute aus betrachtet eigentlich sagen, es ist extrem unrealistisch, dass diese kleine Gruppe die Botschaft von Jesus weitergeben wird, sodass dann später über 2000 Jahre hinweg Milliarden von Menschen diese Botschaft hören und wir auch heute diese Botschaft hören. Und damit sind wir auch schon mittendrin in Apostelgeschichte, in dem Geschehen, in Apostelgeschichte 2. Kurze Zeit später, an Pfingsten, ist dann quasi der Kickoff der Gemeinde. Ja? Die unglaubliche Geschichte der Gemeinde beginnt. Die Apostel werden spektakulär mit dem Heiligen Geist ausgerüstet. Sie können in verschiedenen Sprachen predigen, die sie vorher nicht gelernt haben. Sie sind voller Freude. Jesus Christus hält sein Versprechen und der Heilige Geist wirkt mächtig. Innerhalb kürzester Zeit werden 3000 Seelen der Gemeinde dazugefügt. Das ist wahrlich Dynamik. Und sofort steht diese Gemeinde komplett in der Öffentlichkeit. Wir lesen in Apostelgeschichte 2, 46, 47, dass sie angesehen war beim ganzen Volk, dass täglich neue Menschen dazukamen, sie öffentlich predigten und Gemeinschaft hatten im privaten Kreis der Häuser. Als dann auch noch öffentliche Heilungen dazukommen, wird dieser Koalition der Machthaber eines klar. Diese Bewegung der Christen, die müssen wir ernst nehmen. Die findet Zustimmung und die kann uns gefährlich werden. Apostelgeschichte 4, Vers 1. Während sie, also die Apostel, aber zum Volk redeten, kamen die Priester und der Hauptmann des Tempels und die Sadduzäer auf sie zu. Sie waren aufgebracht darüber, dass sie das Volk lehrten und in Jesus die Auferstehung aus den Toten verkündigten. Die Sadduzäer reagieren jetzt, die gucken nicht mehr länger zu und sie reagieren richtig. In Luther 84 steht, dass die Sadduzäer verdrossen waren. Im Griechischen wird aber deutlicher, dass dieses Verdrossenwaren eigentlich ein sehr schwacher Ausdruck ist. Die Situation war richtig angespannt. Man könnte sagen, da war jetzt Dampf im Kessel. Noch während die Apostel predigen, treten die führenden Priester auf. Und sie haben sich Verstärkung mitgebracht. Der Chef der Tempelpolizei, das ist der zweitwichtigste Mann nach dem Hohepriester und der hat Macht über die Truppen im Tempel. Es ist also vergleichbar damit, als wenn der Kanzler und der Innenminister auftreten, um eine spontane Evangelisation in Berlin zu unterbrechen. So muss man sich das vorstellen. Und dieses Who des Who der jüdischen Politikprominenz stürmt jetzt mitten hinein in diese Predigtversammlung. Und sie unterbrechen nicht höflich nach dem Motto, bitte hört doch mal auf, sondern sie sprengen diese Veranstaltung. Sie gehen mitten rein in die Predigt, sie gehen dazwischen. Mit vollem Schwung und Zorn stoppen sie die Apostel, sie packen sie, da steht wirklich, sie legen die Hände an sie und ergreifen sie und stecken sie zur Sicherheit erstmal ins Gefängnis. Also man kann sich das wahrscheinlich so vorstellen, wie wenn eine friedliche Demonstration von der Polizei mit Gewalt aufgelöst wird. Über Nacht bleiben die Apostel dann im Gefängnis. Nachts war kein Prozess möglich. Und schon hier sehen wir in Vers 4, dass obwohl die Sadduzäer die Apostel versuchen, aus der Öffentlichkeit herauszuziehen, sie die Botschaft nicht behindern können. Sie kommen nicht zu Ziel. Im Gegenteil. In Vers 4 lesen wir, dass viele der Zuhörer der Predigt trotzdem zum Glauben kommen und die Gemeinde wächst auf 5000 Männer an. Und trotzdem lassen die Sadduzäer nicht locker. Sie fahren die größtmöglichsten Geschütze auf und stellen die Apostel in die Mitte eines Tribunals, das wir sehr gut kennen. Das ist der Sanhedrin. Das sind ca. 70 Leute. Da waren noch die Pharisäer dabei neben den Sadduzäern. Also die religiösen Führer, die Sadduzäer waren eher politisch orientiert und andere Leiter des jüdischen Volkes. Wir wissen also, hier nimmt das politische Gremium und gleichzeitig auch das Blutgericht seine Arbeit wieder auf, die vor wenigen Wochen noch Jesus Christus komplett illegal und korrupt zum Tode verurteilt haben. Und alle großen Namen sind dabei. Und in der Mitte stehen die beiden kleinen, unbekannten Apostel. Und die Sadduzäer und die Führer beginnen ihr Verhör jetzt mit der Frage, in welcher Kraft oder in welchem Namen habt ihr das hier getan, diese Heilung und dieses Predigen? Und das ist keine offene Frage im Sinne von, erklärt uns das doch mal bitte, wie habt ihr es gemacht, sondern es ist ein Vorwurf nach dem Motto, was bildet ihr euch eigentlich ein? Ihr seid hier auf unserem Terrain, der Tempel ist unser Gebiet und ihr tretet hier groß auf, ihr heilt Leute. Und jetzt sind wir mittendrin im Text, lassen Sie uns anhören, wie die Apostel darauf reagieren. Da sprach Petrus, vom Heiligen Geist erfüllt, Vers 8, zu ihnen: Ihr Obersten des Volkes und ihr Ältesten von Israel, wenn wir heute wegen der Wohltat an einem kranken Menschen verhört werden, durch wen er geheilt worden ist, so sei euch allen und dem ganzen Volk Israel bekannt gemacht, dass durch den Namen Jesu Christi, des Nazareners, den ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat aus den Toten, dass dieser durch ihn gesund vor euch steht. Das ist der Stein, der von euch, den Bauleuten, verworfen wurde, der zum Eckstein geworden ist. Und es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Und damit haben wir den ersten Punkt, der die Dynamik der Gemeinde Jesu ausmacht, nämlich Jesus als Basis. In Vers 8 sehen wir gleich, Jesus spricht nicht aus eigener Kraft und eigener Logik, sondern es bewahrheitet sich, was Jesus seinen Jüngern verheißen hatte in Markus 13, Vers 11. Wenn sie euch aber wegführen und ausliefern werden, so sorgt euch nicht im Voraus, was ihr reden sollt, und überlegt es nicht vorher, sondern was euch zu jener Stunde gegeben wird, das redet. Denn nicht ihr seid es, die reden, sondern der Heilige Geist. Das sehen wir hier in Vers 8. Petrus gibt durch den Heiligen Geist nicht nur ein Zeugnis, er bekennt nicht nur, sondern er geht quasi direkt zum Gegenangriff über. Vers 8 und 9 sehen wir eine respektvolle Ansprache, dann zeigt er leicht ironisch auf, wie ungerecht das Verhör ist, denn sie hatten ja nichts Böses getan, sie hatten einen Menschen geheilt, und dann argumentiert er ungefähr so: Aber wenn ihr es schon wissen wollt, dann sei euch und nicht nur euch, sondern dem ganzen Volk bekannt gemacht, Vers 10, durch den Namen Jesu Christi ist der Kranke gesund geworden. Petrus antwortet hier also nicht nur auf die Frage, sondern er nutzt das als ein Sprungbrett, um zu sagen, nicht nur euch sei es gesagt, sondern ich nutze das hier für ein öffentliches Bekenntnis, allen sei es gesagt, diese Heilung geschieht durch Jesus Christus. Und dann erklärt er auch genau, wer Jesus ist, nämlich der Nazarener, den ihr gekreuzigt habt, den Gott aber auferweckt hat aus den Toten. Wir sehen, Petrus geht nicht auf Appeasement oder Kuschelkurs, sondern er hält dagegen. Und man kann jetzt fragen, warum gehst du gleich so konfrontativ in die Vollen? Petrus macht von vornherein deutlich, mit der Kraft des Heiligen Geistes: Ihr wisst genau, welches Unrecht ihr getan habt, und ihr wisst genau, dass unsere Botschaft wahr ist. Jesus ist von den Toten auferstanden. Und dieselbe Kraft, mit der Jesus von den Toten auferstanden ist, diese selbe Kraft hat auch den Gelähmten geheilt. Also macht er folgendes Argument: Das, was ihr hier gerade erlebt, ist ganz eindeutig. Die Heilung ist ein weiterer Beweis für die Kraft Jesu und die Wahrhaftigkeit unserer Botschaft, Jesus ist der Sohn Gottes. Und das untermauert Petrus jetzt noch weiter. In Vers 11 zitiert er dazu Psalm 118 im Alten Testament in Vers 11 und sagt ganz klar, das, also nämlich Jesus, ist der Stein, der von euch, den Bauleuten, verworfen wurde, der zum Eckstein geworden ist. Und es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollten. Was ist damit gemeint? Warum sucht er jetzt diesen Bezug zum Alten Testament? Eigentlich hatten die Priester die Aufgabe, das Volk zu Gott zu führen. Also im übertragenen Sinne, das Volk Gottes aufzuerbauen zu einem heiligen Volk, zu einem heiligen Tempel. Wie sollte das geschehen? Die Priester sollten die Schriften kennen, sie sollten das Opferwesen voranbringen, sie sollten das Volk vorbereiten und hinweisen, auf den Messias Gottes zu warten und dann an ihn zu glauben, wenn er kommt. Denn dieser Messias würde die Schuld der Menschen tragen, für sie sterben und er wäre im Letzten das perfekte Opferlamm, das die Sünden trägt. Und auf diesen Messias wiesen alle Opferungen von Lämmern und anderen Tieren hin, dass eines Tages das perfekte Opferlamm der Messias kommen würde. Aber was machen die religiösen Führer, die Priester, die Sadduzäer, die Pharisäer, als Jesus dann da ist? Obwohl Jesus auf die Erde kommt, obwohl er die Prophetien erfüllt, obwohl er durch sein Leben beweist und seine Werke, dass er der Messias sein muss, verwerfen sie ihn. Sie versuchen ihn zu töten, sie glauben nicht an ihn. Eigentlich hätten sie genau das predigen müssen, was wir in Vers 12 lesen. Und es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel gegeben, dem Menschen als Christus. Aber dieser Trupp, der jetzt hier im Sanhedrin zusammenkommt, der tat genau das Gegenteil. Sie erfanden falsche Anschuldigungen und sie machten so lange Druck auf das Volk und Pilatus, bis Jesus endlich gekreuzigt wird. Aber Gott in seiner Souveränität gebraucht genau diesen Widerstand, um mit seinem Plan zum Ziel zu kommen. Jesus Christus stirbt für unsere Sünden am Kreuz, er ist gleichzeitig Gott und Mensch und er übernimmt, wie schon im Alten Testament angekündigt, die Strafe für unser aller Schuld, für die Schuld aller Menschen. Wie geht das? Er lebt perfekt auf der Erde, er ist gleichzeitig Mensch und gleichzeitig Gott. Wer an ihn glaubt, kann deshalb Vergebung der Schuld bekommen. Er ist der einzige Weg, wie wir in Vers 12 lesen können, weil keiner sonst den Preis für die Schuld übernehmen könnte für jemand anderes, weil jeder andere Mensch ebenfalls schuldig ist vor Gott. Nur Jesus ist perfekt. Und deshalb ist in keinem anderen Namen das Heil. Denn alle anderen, die sonst unter dem Himmel sich bewegt haben, in der ganzen Erdgeschichte, das waren eben alles nur Menschen. Und jeder Mensch ist genauso wie Sie und ich. Wir sind im Letzten genauso wie die Pharisäer und Sadduzäer. Wir wollen nicht vor Gott kapitulieren. Und wir wollen uns nicht komplett beugen. Wir wollen sagen, nee, das, was wir tun, ist schon in Ordnung und wir können selber bestimmen, was richtig und falsch ist. Und eigentlich, glaube ich, denken wir häufig, müsste Gott mit uns schon so irgendwie zufrieden sein. Also erstmal gibt es da Leute, die sind noch schlimmer. Und zum anderen ist es so, dass wir ja auch doch auf unsere Oberfläche, auf unsere fromme Fassade beziehungsweise auf unsere gutmenschliche Fassade viel Wert legen. Wir haben niemanden umgebracht. Wir gehen häufig zur Kirche. Manche reisen klimaneutral. Ja, wir tun was, damit Gott nicht böse für uns ist. Aber unter dieser Oberfläche, wie gesagt, die einen machen es ein bisschen gutmenschlicher, die anderen machen es vielleicht ein bisschen religiöser. Aber unter dieser Oberfläche sieht es bei allen Menschen gleich aus. Wir wollen uns nicht vor Gott beugen. Wir wollen nicht zugeben, dass wir schuldig werden vor ihm und damit auch an unserem Nächsten. Und deshalb müsste Gott eigentlich jeden von uns bestrafen. Wir müssten alle in die Hölle kommen. Das ist die ewige Trennung von Gott, wo alles Schöne nicht mehr ist, weil alles Schöne von Gott kommt und Gott nicht in der Hölle ist. Deshalb ist auch da nichts Schönes mehr. Aber auch für jeden Einzelnen von uns gilt eben das Rettungsangebot Gottes. Und das finden wir hier in der Bibel, nämlich dass Jesus Christus trotz all der Irrungen und Wirrungen, trotz all der Feindschaft, am Kreuz die Strafe übernimmt, die jeder von uns verdient hätte. Durch seine Auferstehung beweist er dann auch noch, dass er den Preis für die Schuld gezahlt hat und dass er wirklich stärker ist als der Tod und dass er Gott sein muss. Wie können wir jetzt also diesen Scheck, den wir hier quasi in Apostelgeschichte 4, Vers 12 finden, wie können wir den einlösen? Wie können wir diese Rettung, dieses Heil in Christus bekommen? Wir müssen als Erstes zugeben, dass wir genauso sind wie die Pharisäer und die Sadduzäer. Wir wollen Gott nicht als Herrscher über uns akzeptieren. Wir wollen unsere eigenen Pläne machen. Wir haben mit unserer Schuld Christus ans Kreuz gebracht. Wir müssen das zugeben. Und wir müssen zugeben, eigentlich haben wir den Zorn Gottes verdient. Aber wir dürfen uns auch an Christus klammern. Wir müssen uns an Christus klammern. Wir müssen das bekennen, was in Vers 12 steht. Er ist unsere einzige Chance. Nur in ihm ist das Heil. Man könnte Heil auch mit Rettung übersetzen. Nur in ihm können wir gerettet werden. Warum steht da für seinen Namen? Der Name stand in der damaligen Kultur für das Ganze der Person. Jesus war in seiner ganzen Person Gott und Mensch, der sich selbst aus Liebe für die Menschen geopfert hat. An seinen Namen zu glauben heißt, an ihn mit der Fülle seiner Person zu glauben, dass er wirklich Gott und Mensch war und für unsere Schuld den Preis bezahlt hat. Und jeder, der das persönlich unterschreiben kann, ja, also Vers 12, persönlich unterschreiben kann, der sagen kann, Christus ist für mich persönlich an dieses Kreuz gegangen. Ich bin nicht besser als diese Sadduzäer, Pharisäer, aber er hat meine Schuld getragen und er ist wirklich historisch nach 3 Tagen wieder auferstanden. Jeder, der das bezeugen kann aus tiefer Überzeugung, der kann sagen, ich glaube daran. Für mich ist Christus an dieses Kreuz gegangen. Ich habe Rettung in seinem Namen. Und das ist der erste Punkt, wodurch die Dynamik der Gemeinde überhaupt erst möglich ist, nämlich Christus als Basis. Warum? Ohne Christus gibt es keine Rettung für keinen Einzelnen und damit gibt es keinen einzigen Nachfolger von ihm und damit gibt es auch keine Gemeinde. Das heißt, für die Gemeinde ist Christus das A und O. Die Gemeinde Jesu setzt sich nämlich, und das sehen wir in der Apostelgeschichte, nicht eben aus irgendwelchen christlichen Superhelden zusammen, sondern die ganze Gemeinde Jesu besteht aus Leuten, die genau diesen Schritt getan haben, die gesagt haben, ich habe von mir aus keine Chance, ich habe Christus an dieses Kreuz gebracht, aber aus Gnade hat er mir meine Schuld vergeben und deshalb darf ich jetzt Teil dieser Gemeinde sein. Und das allein ist der Eintritt zur Gemeinde. Es ist nicht eine Taufe, es ist nicht die Konfirmation, es ist nicht eine Mitgliedsbescheinigung oder es ist nicht, dass ich regelmäßig irgendwo hingehe. Bei der Frage, gehöre ich in die Gemeinde oder nicht, geht es nicht darum, wo mache ich mit, sondern es geht darum, welche Bedeutung hat Jesus Christus in meinem Leben? Kann ich das unterschreiben, was in Apostelgeschichte 4, Vers 12 steht? Ist Christus die Basis meines Lebens oder verwerfe ich ihn wie die Sadduzäer? Und daraus erwächst eine Frage an uns als Gemeinde, nämlich bauen wir als Gemeinde allein auf diesen Eckstein Christus? Das heißt, weisen unsere Lehre, unsere Aktivitäten, unser Umgang miteinander alles auf ihn hin? Oder sagen wir in der Gemeinde, ja, also bei uns geht es um Jesus, aber wir haben auch einen Chor, wir haben auch viele Events, wir haben auch Sozialarbeit. Ja, ist ganz klar, dass der Grund, warum wir hier zusammenkommen, überhaupt wirklich allein Jesus Christus ist. Das ist die Frage an uns als Gemeinde und eine andere Anwendung, eine Frage, die richtet sich an jeden Einzelnen von uns, also als Einzelperson. Nämlich an mich persönlich stellt sich die Frage, baue ich mein persönliches Leben allein auf Christus oder gibt es andere Dinge, auf die ich mich verlasse? Mein Geld, meine Altersvorsorge, meine Karriere etc. Wir sehen also, nach der Apostelgeschichte ist der erste Punkt der Dynamik Jesus als Basis. Und dann sehen wir einen zweiten Punkt, der eigentlich sehr überrascht. Denn die Dynamik der Gemeinde wird auch gefördert durch, nein, sie verhören sich jetzt nicht, Druck durch Feinde. Eigentlich würde man doch meinen, dass diese Botschaft, also durch Christus hat jeder die Möglichkeit, zu Gott zu kommen, es gibt Rettung für alle Menschen, es werden Kranke geheilt, Menschen bekommen eine neue Gemeinschaft, es wird gepredigt, Nächstenliebe, Unterordnung unter den Staat, Steuern zahlen, nicht lügen, nicht betrügen. Eigentlich müssten doch die gesamte Gesellschaft und gerade die Staatsdiener dankbar sein für jeden Christen. Also auch da in Jerusalem. Aber da sieht die Realität sehr anders aus. Da gibt es heftigen Widerstand. Wir schauen da auch wieder genauer hin. Apostelgeschichte 4, 13 bis 22. Als sie, also die Mitglieder des Sanhedrins, aber die Freimütigkeit von Petrus und Johannes sahen und erfuhren, dass sie ungelernte Leute und Laien seien, verwunderten sie sich und sie erkannten, dass sie mit Jesus gewesen waren. Da sie aber den Menschen bei ihnen stehen sahen, der geheilt worden war, konnten sie nichts dagegen tun. Da befahlen sie ihnen, aus dem Hohen Rat hinauszugehen und beratschlagten miteinander und sprachen, was sollen wir mit diesen Menschen tun? Denn dass ein offenkundiges Zeichen durch sie geschehen ist, das ist allen Bewohnern von Jerusalem bekannt und wir können es nicht leugnen. Aber damit es sich nicht weiter und dem Volk verbreitet, sollten wir ihnen ernstlich drohen, damit sie künftig zu keinem Menschen mehr in diesem Namen reden. Und sie ließen sie rufen und geboten ihnen, überhaupt nicht mehr in dem Namen Jesu zu reden, noch zu lehren. Aber Petrus und Johannes antworteten ihnen und sprachen, entscheidet ihr selbst, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als Gott. Denn es ist uns unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Sie aber drohten ihnen noch weiter und ließen sie frei, weil sie wegen des Volkes keinen Weg fanden, sie zu bestrafen, denn alle priesen Gott über dem, was geschehen war. In Vers 13 sehen wir, dass nach dem mutigen Bekenntnis von Petrus die Mitglieder des Hohen Rates erstmal erstaunt sind. Die sind baff und wir können ihr Staunen nachvollziehen. Noch vor wenigen Wochen hatte genau dieser Petrus vor der Magd des Hohepriesters geleugnet, irgendwie etwas mit Jesus zu tun zu haben. Und jetzt bekennt er Christus mutig ins Gesicht und geht direkt zum Gegenangriff über. Und er weiß dabei, dass genau dieses Gremium vor wenigen Wochen Christus total ungerechtfertigt zum Tode verurteilt hat. Das heißt, Petrus ist sich bewusst, hier geht es jetzt gerade ums Ganze. Und wir sehen an seinem Mut, ja, der innerhalb von wenigen Wochen da ist, dass dieser Mut wirklich von Gott kommen muss und dass das das Werk des Heiligen Geistes ist. Und dieses Werk des Heiligen Geistes zeigt sich auch noch in anderen Punkten. In Vers 13 stehen zwei Begriffe im Griechischen, die die Jünger beschreiben, die wir eigentlich auch ohne griechische Kenntnisse sogar verstehen würden. Da steht, die Jünger sind agrammatoi und idiotai. Also agrammatoi, das bedeutet, dass sie ungelehrt, also nicht besondere grammatikalische, sprachliche oder rhetorische Fähigkeiten besitzen. Sowohl in der jüdischen als auch in der griechischen Kultur zeichneten sich die religiösen und politischen Führer eben dadurch auf, dass sie eine feine Rhetorik hatten, Bildung vor sich hertrugen. Darüber hinaus waren die Jünger auch noch idiotai. Das ist kein Schimpfwort, sondern das bedeutet in dem Kontext, dass sie Laien sind, also keine professionellen Theologen, die einer bekannten Schule eines Rabbis zuzuordnen waren. Aber dadurch, dass sie eben durch den Heiligen Geist geführt worden sind und durch Jesus ausgebildet worden sind, ist ihr Status oder ihre Profession komplett unwichtig. Und das erkennen selbst die Leute vom Sanhedrin, selbst die sogenannten Profis. Sie sagen, wir erkennen, diese sind mit Jesus gewesen und sie haben die gleiche Vollmacht wie Jesus. Und das lesen wir dann auch in Vers 14, diese Vollmacht wirkt sich aus. Da sie aber den Menschen bei ihnen stehen sahen, der geheilt worden war, konnten sie nichts dagegen sagen. Der Geheilte, das war einfach Fakt. Und der war deshalb Fakt, das wird dann später beschrieben in 4,20, dass er ein bekannter Lahmer gewesen war. Er war seit seiner Geburt lahm und er war 40 Jahre alt. Das heißt, das war nicht jemand, der 3 Tage vorher irgendwie aus der Provinz aufgetaucht worden war, sondern der saß da wahrscheinlich schon Jahrzehnte. Das heißt, es war klar, das war jetzt nicht irgendein Schauspieler, den die Jünger herangekarrt hatten, um einen Stunt da aufzuführen, sondern der war bekannt. Diese Heilung musste echt sein. Der Sanhedrin ist sich jetzt sehr unsicher. Was sollen wir tun? Denn das Wunder ist Fakt. Und interessanterweise bestreiten sie auch mit keiner Silbe, dass sie Jesus umgebracht haben und dass Jesus wieder auferstanden ist. Das weisen sie auch nicht zurück. Also was machen sie jetzt? Sie machen das, was Politiker typischerweise tun. Sie beratschlagen erstmal hinter verschlossenen Türen. Man kann das auch Kungeln nennen. Und in Vers 15 schicken sie deshalb die Jünger raus. Dann in Vers 16 kommen sie zusammen und man hört hier quasi den ungläubigen Ton, dass man sagt, dieses Wunder ist echt. Es ist so öffentlich geschehen, dass alle davon überzeugt worden sind. Und in Vers 16 lesen wir eine Formulierung im Griechischen, Semaion Gnostos. Gnostos kennen wir aus dem Wort Agnostos. Semaion bedeutet Zeichen, Semantik. Das heißt, dieses Zeichen ist sowas von Gnostos, also sowas von erkennbar, dass keiner Agnostiker sein kann. Dieser stehende, ehemalige Gelähmte ist der Beweis. Das ist auch interessant, dass er da steht. Also dadurch wird deutlich, dass er eben nicht mehr gelähmt ist, weil er vorher immer reingetragen werden musste. Und deshalb sagt der Sanhedrin, wir haben jetzt echt ein Problem. Der steht da schon die ganze Zeit, der saß hier. Wir haben hier diese Galiläer, die auf einmal mit Vollmacht predigen. Alle finden das gut, aber wir können die doch nicht einfach so durchkommen lassen. Sie wissen, wir haben jetzt wirklich ein Problem. Außerdem weiß es auch noch ganz Jerusalem. Das heißt, wir können das nicht irgendwie beiseite schieben und die Leute haben noch Sympathien für sie, weil die Heilung dieses Mannes war ja etwas Gutes. Und man könnte sagen, jetzt wäre doch der Zeitpunkt erreicht, sie könnten vielleicht einlenken. Sie könnten sagen, okay, vielleicht machen wir irgendwie ein Joint Venture mit dieser neuen Bewegung. Wir spannen sie vor unseren Karren. Das machen Politiker ja auch mal ganz gern. Aber die Sadduzäer können das nicht. Warum? Sie stoßen sich an den Absolutheitsanspruch, allein Jesus ist der Weg, nicht ihr religiöses System, nicht ihre Macht. Also wieder Vers 12. Francis Schaeffer, ein christlicher Kulturphilosoph, hat einmal Folgendes ungefähr so umschrieben gesagt. Kein diktatorischer Staat kann Christen akzeptieren, so sozial und friedlich sie auch sind. Warum? Weil Christen einen Machtanspruch bezeugen, der von Gott kommt. Und sie sagen, dass sie Gott mehr gehorchen müssen als jeder menschlichen Ideologie. Und deshalb hebeln sie im Letzten jede menschliche Ideologie aus. Und das merkt auch der Sanhedrin. Vers 18, sie lassen die Jünger also wieder vor sich kommen und sie sagen jetzt, okay, wir können hier eigentlich nicht viel machen, wir können sie nur einschüchtern. Deshalb geboten sie ihnen, überhaupt nicht mehr von Jesus zu lehren. Das Wort, das da steht, Appelleo, kennen wir auch aus Appell. Das hat bei uns aber eher eine positive Konnotation. Im Griechischen ist das überhaupt nicht so. Appelleo ist eine massive Drohung. Der Sanhedrin denkt also, okay, wir bedrohen die jetzt einfach, damit kriegen wir sie stumm. Die wissen auch noch, was wir vor kurzem hier mit ihrem Chef, mit Jesus gemacht haben. Die werden jetzt ruhig sein. Und wir sehen, dass es überhaupt nicht funktioniert. Vers 19. Aber Petrus und Johannes antworteten ihnen und sprachen, entscheidet ihr selbst, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als Gott. Denn es ist uns unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und getan haben, was wir gesehen und gehört haben. Rhetorische Frage am Anfang, entscheidet ihr selbst? Ja, die macht ganz klar, die Antwort ist eindeutig, ihr kennt sie, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und dann beschreiben sie, wir können gar nicht anders, wir müssen das weitergeben, weil es unsere Aufgabe ist und weil wir so vom Heiligen Geist Freude und Begeisterung erfüllt sind über das, was hier passiert. Und daran sehen wir Folgendes, je stärker der Druck wird von dem Sanhedrin, mit jedem Mal, wo sie nachfassen, desto klarer antworten Petrus und Johannes. Es ist so ermutigend zu sehen, auch wiederholt hier, dass durch das Wirken des Heiligen Geistes innerhalb weniger Wochen aus Verleugnern Bekennern werden. Und die letzte Reaktion der Sanhedrin-Leute zeigt dann, dass sie mit ihrem Latein endgültig am Ende sind. Denen fällt nichts Neues mehr ein, Vers 21. Sie aber drohten ihnen noch weiter und ließen sie frei, weil wegen des Volkes sie keinen Weg fanden, sie zu bestrafen, denn alle priesen Gott über dem, was geschehen war. Sie drohten noch weiter. Das Wort, das dort im Griechischen steht, taucht nur noch an einer anderen Stelle im Neuen Testament auf und ist ein Wort, das betont, wie massiv anhaltend weiter bedroht wird. Also es wird damit deutlich, sie lassen sie jetzt nicht einfach im Guten gehen, okay, nach dem Motto, wir kommen halt nicht an euch ran, sondern sie setzen sie heftig unter Druck. Aber darüber hinaus wird auch noch Folgendes deutlich, in Vers 21, Gott schenkt nicht nur den Heiligen Geist und die Vollmacht der Verkündigung, sondern in diesem Fall schenkt er sogar den Schutz durch die Öffentlichkeit. Und das muss nicht immer so sein. Aber es zeigt, wie Gott hier die Menschenherzen zugunsten der Gemeinde lenkt. Wieder zur Erinnerung, wenige Wochen vorher war es genau diese Menschenmasse, die Jesus, den Wundertäter schlechthin, den Prediger schlechthin, ans Kreuz gebrüllt hatte. Und jetzt sind sie diejenigen, die in menschlicher, politischer Hinsicht dem Sanhedrin die Hände binden. Und das zeigt, wie genial Gott auch die Herzen der Menschen lenken kann und auch die Herzen einer Öffentlichkeit. Und noch eine Beobachtung ist sehr erstaunlich, die am Rande schon angeklungen ist, der Sanhedrin kann zwei Fakten offensichtlich nicht aus der Welt schaffen und er leugnet es auch gar nicht. Das ist die Heilung des Gelähmten, aber es ist auch die Auferstehung Christi. Und sie geben damit einen Beleg für die Zuverlässigkeit der historischen Berichte über die Auferstehung Christi und Macht Gottes, weil selbst sie als Feinde nicht die Auferstehung zurückweisen, weil sie wissen, dass es geschehen ist. Wir kommen also zum Schluss des zweiten Punktes. Warum macht der Druck der Feinde die Gemeinde Gottes also dynamisch? Wir sehen hier, je stärker die Apostel bedrängt werden, desto klarer müssen sie theologisch bekennen. Und wir profitieren heute noch von diesem Text. Das heißt, je mehr die Gemeinde von außen wegen ihrer Botschaft unter Druck gerät, desto sicherer muss sich die Gemeinde ihrer Botschaft sein, weil sie dafür den Kopf hinhalten muss. Und genau das durften wir auch im letzten Jahr doch erleben. Wir haben uns wieder neu mit Gottes Wort auseinandergesetzt und wichtige Fragen besser verstanden, für die wir öffentlich einstehen mussten. Warum singen wir im Gottesdienst? Oder warum muss man an bestimmten Punkten Gott mehr gehorchen als den Menschen? Der Druck von außen treibt uns als Gemeinde dazu, das Wort Gottes umso tiefer zu verstehen, um eine Orientierung für unser Handeln zu haben. Und das ist das Beste, was uns passieren kann. Und hier sehen wir in Apostelgeschichte 4, dass das bei der ersten Gemeinde genauso funktioniert und dass sie die praktische Lektion zu Matthäus 6, Vers 33 machen dürfen. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere zufallen. Und wir können sehen, dass dieses zweite Prinzip der Dynamik auch noch heute gilt. Nämlich, je aktiver wir uns mit Gottes Wort auseinandersetzen müssen durch Druck von draußen, desto klarer können wir bekennen und desto genauer können wir wissen, was müssen wir tun, wofür müssen wir öffentlich einstehen. Und auch hier stellt sich wieder eine Anwendungsfrage für uns als einzelne Person und als Gemeinde. Als Einzelperson ist die Frage sehr eindeutig. Bin ich bereit, meinen Glauben an Christus klar zu bekennen, auch wenn das zu Nachteilen im Beruf oder unter Freunden führt? Und als Gemeinde stellt sich für uns die Frage, sind wir als Gemeinde wirklich bereit, Gottes Wort hundertprozentig klar zu predigen und umzusetzen und auf die Unterstützung des Heiligen Geistes uns allein zu verlassen, auch wenn dieser Druck von außen kommt? Ich denke, diese Frage müssen wir uns immer wieder neu stellen und die geht es auch immer wieder neu durchzukämpfen. Wir haben jetzt schon zwei Faktoren für die Dynamik der Gemeinde, die wir ausmachen können. Wir haben gesehen, erstens, Christus ist die Basis dafür, dass es überhaupt eine Gemeinde gibt. Zweitens, durch den Druck der Feinde wird sie neu auf ihre Marschroute durch die Bibel hingewiesen. Und damit kommen wir zu dem dritten und letzten Punkt. Die Dynamik der Gemeinde wird positiv beeinflusst durch Stärke, durch Gebet. Apostelgeschichte 4, 23 bis 31, drittens Stärke durch Gebet. Als sie, die Apostel, aber freigelassen waren, kamen sie zu den Iren und verkündeten alles, was die obersten Priester und die Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Und als sie es hörten, erhoben sie einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen: Herr, du bist der Gott, der den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hat und alles, was darin ist. Du hast durch den Mund deines Knechtes David gesagt: Warum toben die Heiden und ersinnen die Völker Nichtiges? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Fürsten versammeln sich miteinander gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Ja, wahrhaftig, gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, haben sich Herodes und Pontius Pilatus versammelt, zusammen mit den Heiden und dem Volk Israel, um zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hatte, dass es geschehen sollte. Und jetzt, Herr, sieh ihre Drohung an und verleihe deinen Knechten dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden, indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung und das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Petrus und Johannes gehen jetzt zurück zu den Iren und jetzt stellt sich eine wichtige Frage, nämlich wie reagiert die Gemeinde auf das, was sie zu berichten haben? Es könnte ja auch sein, dass die Gemeinde Angst hat und sagt: Mensch, hättet ihr das denn nicht ein bisschen weniger konfrontativ gestalten müssen? Musstest du gleich den Sadduzäern diesen Vorwurf machen? Ihr habt Christus gekreuzigt. Oder sie könnten sagen: Vielleicht ist es sinnvoller, jetzt mal einen Monat lang nicht zu predigen. Wir sollen uns ja auch der Obrigkeit unterordnen. Wir treffen uns irgendwo im Geheimen. Wir warten, bis sich die Lage wieder beruhigt hat. Und dann starten wir wieder langsam. Das Tolle ist, die Gemeinde reagiert nicht mit menschlichen, taktischen Überlegungen, sondern indem sie sich im Gebet auf Gott ausrichtet. Und das sehen wir in Vers 24. Und als sie es hörten, erhoben sie einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen: Herr, du bist der Gott, der den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hat und alles, was darin ist. Im Griechischen haben wir als Begriff für Stimme das Wort phonen. Und das bedeutet wirklich eine Stimme. Sie erhoben eine Stimme gemeinsam. Das zeigt zum einen, dass sie eines Sinnes waren, also dass wirklich alle dahinter stehen, hinter diesem Gebet. Und wahrscheinlich war es so, dass einer das für alle gemeinsam gesprochen hat, die anderen im Gebet unterstützt haben. Das zeigt das eine, die Einmütigkeit, mit der alle dahinter stehen. Und das andere zeigt sich darin, dass sie sich klar auch zu dem Vorgehen ihrer Apostel, ihrer Leitung bekennen und das mit unterstützen. Und in Apostelgeschichte 4, Vers 20 sehen wir dann, wie Gottes Autorität, Apostelgeschichte 4, Vers 24, sehen wir dann, wie Gottes Autorität in mehrfacher Hinsicht hervorgehoben und angebetet wird. Und das ist auch für uns heute sehr ermutigend. In Vers 24, dieses Wort, das dort benutzt wird, Herr, du bist der Gott, der den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hat, das Wort, das dort für Gott steht, ist ein Wort, das sonst selten für Gott benutzt wird im Neuen Testament, nämlich das Wort, auch das kennen wir ohne griechische Kenntnisse, Despotes. Warum wird hier dieses Wort benutzt? Dieses Wort bedeutet, dass Gott der totale Chef ist, der Herrscher über alles. Und genau deshalb benutzen die Jünger das, um auszudrücken: Gott, wir wissen, du hast alles unter deiner Kontrolle. Du bist der Oberboss über alles, was hier auf diesem Erdenkreis abläuft und darüber hinaus. Das wird dann nochmal unterstützt dadurch, dass herausgehoben wird, auch in Vers 24, dass Gott der Schöpfergott ist, der den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hat und alles, was darinnen ist. interessant, auch hier gemacht hat, also aktiv herbeigeführt hat. Und das hängt natürlich miteinander zusammen. Gott ist deshalb der Oberchef über alles, was sich hier bewegt, was hier abläuft, weil er es gemacht hat. Das ist ganz logisch, dass es in seiner Kontrolle ist. Und weiterhin lesen wir dann in Vers 25, dass Gott der Gott ist, der durch den Mund seines Knechtes David gesagt hat. Das heißt, es ist nicht nur ein Gott, der der Chef ist über die Schöpfung, der die Schöpfung gemacht hat, sondern es ist ein Gott, der sich offenbart hat, der also gesprochen hat, der nicht einfach weit weg ist und so hoch erhaben ist, dass er nichts mit den Menschen zu tun hat, sondern dass er trotzdem zu ihnen redet. Und dabei wird dann Psalm 2 zitiert, den wir ja auch in der Lesung gehört haben. Und der Verweis auf Psalm 2 zeigt auf, wie treu Gott ist und wie die Prophezeiung, die an David über den Messias gegeben hat, sich in Jesus erfüllt hat. Und dabei wird wieder ein genialer Schachzug Gottes deutlich, nämlich dass gerade durch ihre Bekämpfung von Jesus der Sanhedrin und Pilatus deutlich machen und beweisen, dass Jesus der Messias ist. Ja, das heißt, Gott nutzt den Widerstand gegen Jesus, dass diese Verheißung aus Psalm 2 erfüllt wird und dass selbst die Feinde von Jesus, die ihn beseitigen wollen, mit dazu beitragen, ihn als Sohn Gottes zu erweisen. Das ist Gott, das ist genial. Und diesen Gedanken greift dann die Gemeinde auch expressis verbis, also direkt auf in 27, 28, indem sie sagen, ja, wahrhaftig, also sie erklären es dann nochmal genau in Bezug auf die aktuelle Lage, ja, wahrhaftig, gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, haben sich Herodes und Pontius Pilatus versammelt, zusammen mit den Heiden und dem Volk Israel, um das zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hatten, dass es geschehen sollte. Also sie lassen keinen Zweifel. Ist ganz klar, in Jesus hat sich das erfüllt, was ist in Psalm 2 angekündigt worden war. Und in den Versen 26 bis 28 wird dabei dann gleichzeitig auch noch deutlich, Gott wird nicht nur angebetet als Chef des Universums, nicht nur als Schöpfer, nicht nur als ein Gott, der durch seine Prophetien spricht, sondern auch ein Gott, der Gott ist, der Geschichte und der Politik, der alles lenkt, der Pontius Pilatus und Herodes lenkt, wie es ihm gefällt. Im Judentum war auch sehr bekannt der Ausgang des Psalms 2, den wir heute auch gelesen haben. So nehmt nun Verstand an, ihr Könige, und lasst euch wahren, ihr Richter der Erde. Dient dem Herrn mit Furcht und frohlockt mit Zittern. Küsst den Sohn, damit er nicht zornig wird und ihr nicht umkommt auf dem Weg, denn wie leicht kann sein Zorn entbrennen. Wohl allen, die sich bergen bei ihm. Das heißt, indirekt spielt die Gemeinde auch schon darauf an und sagt, Pontius Pilatus, Herodes, auch ihr wisst, wie Psalm 2 ausgeht. Ihr als die Mächtigen werdet eines Tages für euer Handeln vor Gott Rechenschaft ablegen müssen. Das heißt, die Gemeinde betet Gott an im ersten Teil dieses Gebetes für seine allumfassende Macht. Sie richtet aber gleichzeitig auch ihren Blick auf Gott und rückt quasi die Machtverhältnisse für sich selber auch gerade. Nämlich Gott ist derjenige, der alles in seiner Hand hält. Und eine ganz einfache, aber super ermutigende Anwendung hat John Knox, der schottische Reformator, daraus auf den Punkt gebracht. A man with God is always in the majority. Also ein Mann mit Gott ist immer in der Mehrheit. Und genau das führt sich die Gemeinde vor Augen. Das heißt, in dem ersten Schritt treten sie gemeinsam vor den Thron des Allmächtigen, beten ihn an für seine Macht, machen sich Mut damit, dass sie auf Gott schauen. Und im zweiten Teil, ab Vers 29 ihres Gebets, beten sie dann ganz praktisch um Hilfe für die spezifische Situation. Vers 29. Und jetzt, Herr, sieh ihre Drohung an und verleihe deinen Knechten dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden. Wir sehen hier also das Gebet gegen das Drohen des Sanhedrins. Wir haben gesehen, dreimal. Das Gebet gegen das Drohen des Sanhedrins bittet um Parrhesia, Freimütigkeit. Parrhesia ist die Freiheit des griechischen Bürgers gewesen, auf der Agora, also auf dem Stadtparlament, aufzutreten und frei zu reden, seine Position gegenüber Gegenpositionen zu verteidigen. Und diese Freimütigkeit erbittet die Gemeinde jetzt auch von Gott, dass sie öffentlich gegen Widerstand ihre Position vertreten können. Und diese Parrhesia ist das direkte Gegenmittel, was Gott auch Petrus ja schon geschenkt hatte, dass er ins Angesicht dem Sanhedrin bekennt. Spannend. Die Gemeinde betet hier überhaupt nicht für körperliche Unversehrtheit oder dass sie jetzt mal Ruhe haben, dass sich der Sturm wieder beruhigt, sondern sie beten darum, dass sie ihren Dienst weiter gut ausführen können, dass sie die Botschaft Christi weitergeben können, trotz des Druckes. Und in Vers 30 lesen wir dann eine weitere Spezifizierung der Bitte: indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung und das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Indem verbindet als Konjunktion Vers 29 mit Vers 30 und macht klar, dass 30, 29 untergeordnet ist. Indem beschreibt, dass das, was in Vers 30 beschrieben wird, dazu dient, das, was in Vers 29 geschieht, zu unterstützen und näher zu beschreiben. Was können wir daraus ableiten? In Vers 29 steht am Ende die Bitte, dass die Gemeinde das Wort mit aller Freimütigkeit reden möge, also frei predigen möge. Und das soll jetzt unterstützt werden dadurch, dass Gott seine Hand ausstreckt und Wunder tut. Das heißt, ganz wichtig, die Wunder sind kein Selbstzweck, sondern sie dienen ganz klar zur Unterstützung der Verkündigung. Sie sind ganz klar durch das Indem dem Verkündigen untergeordnet. Und Gott reagiert auf diese Bitte in einer unglaublichen Art und Weise, Vers 31, und als sie gebetet hatten, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Wir haben hier einen außergewöhnlichen Machterweis des Heiligen Geistes. Chrysostomos, ein Kirchenvater, beschreibt den sehr schön und auch nicht ganz ohne Humor. Er sagt, der Grund wird erschüttert, um zu bestätigen, dass die Gemeinde eben nicht erschüttert ist. Ja, man könnte sagen, das Einzige, was hier wackelt, ist das Gebäude. Auch diesen Eindruck haben wir manchmal, wenn die Straßenbahn vorbeifährt. Und wie schön wäre es doch, wenn wir über uns als Gemeinde, wenn Gott uns als Gemeinde das Zeugnis ausstellen könnte, das Einzige, was hier wackelt, ist das Gebäude. Die junge Gemeinde ist dort ein riesiges Vorbild für uns. Was ist die Folge daraus? Ende von Vers 31. Und sie redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Hier steht eindeutig, dass die Folge war, dass alle predigten und nicht, dass alle heilten und Wunder taten. Dies macht auch nochmal den klaren Vorrang der Verkündigung gegenüber den Wundern deutlich. Hier nur ganz kurz am Rande, laut 1. Korinther 13 und Offenbarung 22, 18, 19 sind wir davon überzeugt als Gemeinde, dass die Bibel als Gottes Offenbarung fehlerlos, perfekt und abgeschlossen vorliegt. Deshalb brauchen wir auch heute keine weiteren wunderbaren Beglaubigungen durch andere Zeichen, wie damals in der Apostelgeschichte, also hier zum Beispiel, es nötig war, weil die Bibel eben noch nicht abgeschlossen vorlag. Schon in der Apostelgeschichte selber und dann auch später im Verlauf der frühen Kirchengeschichte, also der ersten Jahrhunderte, nehmen die Zeichen und Wunder ganz schnell ab. Für Interessierte sei dann auch nochmal darauf hingewiesen, wer sich genauer mit dieser Frage auseinandersetzen möchte, das ist ja auch ein heißes Eisen, was immer wieder neu diskutiert wird, einfach googeln, W. Nestvogel, Zeichen und Wunder in der Zeit der Apostel, da hat der Pastor einen ausführlichen Artikel dazu geschrieben. Wir kommen jetzt zum Schluss des dritten und letzten Punktes. Wir haben nämlich Folgendes gesehen: die Dynamik der Gemeinde bekommt Stärke durch Gebet. Warum? Durch das gemeinsame Gebet richtet sich die ganze Gemeinde einmütig neu nach oben auf den Herrn des Himmels und der Erde aus. Und diese Ausrichtung nach oben macht ihnen schon Mut und motiviert sie zur Dankbarkeit gegenüber Gott. Und es bringt sie dazu, dann von der Perspektive nach oben, nach vorne zu schauen und Gott darum zu bitten, dass sie jetzt nicht in dieser Perspektive verharren, sondern vorangehen und mit Parrhesia diese geniale Gewissheit weitergeben. Und dies führt dazu, dass die ganze Gemeinde und eben nicht nur die Apostel, sondern alle umso mutiger und umso froher evangelisieren. Und das ist auch noch heute genau der richtige Weg für uns als Gemeinde, ermutigt zu werden. Der Theologe Borg beschreibt es so: The best way to face opposition is through what God provides. Also der beste Weg, gegen Widerstand anzugehen, ist dadurch, dass wir das annehmen, was Gott uns zur Hilfe anbietet. Und genau das macht die Gemeinde auch. Sie bittet ihn um das, was Gott in seinem Wort anbietet, und Gott bestätigt diese Bitte und gibt direkt Freimütigkeit, um zu verkündigen, und Erfüllung im Heiligen Geist. Und auch in diesem Sinne hat der Druck die Gemeinde eindeutig gestärkt und noch dynamischer gemacht, weil der Druck von außen sie dazu führt, nach oben zu schauen, sich klarzumachen, wir sind mit Gott immer in der Mehrheit, wir sind immer in der stärkeren Position, und deshalb bitten wir ihn um Kraft. Wir vertrauen nicht auf unsere Kraft, sondern ihn um Kraft. Und daraus kommt dann dieser Schwung, Ja, aus der Perspektive nach oben kommt der Schwung nach vorne, dass sie das Wort Gottes weitergeben. Und deshalb bleibt diese Kraft, die die Gemeinde erfährt durch Gott, auch nicht einfach in der Gemeinde, sondern sie wird nach außen getragen. Wir sehen das dann im Rest von Apostelgeschichte 4, dass durch freimütige Verkündigung und praktische Fürsorge umeinander die gute Botschaft bezeugt wird. Auch hier wieder die Frage an uns, ganz persönlich. Betest du regelmäßig um Kraft, um Freimut, im Vertrauen darauf, dass Gott sie uns schenken möge? Oder verlasse ich mich auf meine eigene Kraft, um im Alltag durchzukommen, um das Wort Jesu weiterzugeben? Und für uns als Gemeinde die Frage, beten wir als Gemeinde auch wirklich einmütig und im Vertrauen darauf, dass Gott der Herrscher ist über alle Umstände? Sind wir uns unserer völligen Abhängigkeit bewusst? Ich weiß, jetzt ist gerade Sommerpause, aber deshalb möchte ich doch herzlich nochmal Werbung machen an dieser Stelle auch für unser Gemeindegebet am Donnerstag 18.30 Uhr vor der Bibelstunde, weil da wir genau das versuchen zu machen, wir wollen uns auf Gott ausrichten, wir haben am Anfang immer eine kleine Andacht, die uns zeigt, wie groß Gott ist, um dann auch für persönliche Situationen, für uns als Gemeinde, um die Kraft Gottes zu beten. Wir versuchen das da anzuwenden. Praktische Anwendung für uns als Gemeinde. Ich komme zum Schluss. Liebe Gemeinde, Sie haben gut durchgehalten und wir können zu einem klaren Ergebnis kommen. Wir hatten ja am Anfang gefragt, wie entsteht jetzt die Dynamik einer Gemeinde? Was macht sie attraktiv? Was bringt sie dazu, nach vorne zu gehen? Und wir haben gesehen, erstens Christus als Basis, denn ohne Glauben an Christus gibt es überhaupt keine Gemeinde. Zweitens, Druck durch Feinde hilft zur Dynamik, auch wenn es auf den ersten Blick komisch klingt, denn dieser Druck bringt die Gemeinde dazu, umso klarer zu bekennen und umso mehr in Gottes Wort Orientierung zu haben. Und dieser Druck treibt dann auch schließlich in die Arme des Gebets. Und das ist dann der dritte Punkt der Dynamik der Gemeinde, die wir hier in Apostelgeschichte 4 finden. Sie hat Stärke durch Gebet. Im Gebet erbitten sie die Stärke von Gott. Sie erkennen, dass sie mit Gott immer in der Mehrheit, in der stärkeren Position sind und geben dann trotz des Widerstandes, trotz des Drucks von außen die gute Botschaft weiter. Martin Luther war wahrlich im Zentrum eines dynamischen Gemeindeaufbruchs. Die Reformation war eine Bewegung dynamischer Gemeinden, anders kann man es nicht bezeichnen. Und er betonte genauso die Wichtigkeit des Vertrauens auf Christus und das gemeinsame Gebet, um den Druck der Feinde auszuhalten. Da wies mich letztens meine Frau darauf hin, als wir eine Andacht gemeinsam uns angeschaut hatten. Da schreibt Luther: Es lieget für wahr nicht an Städten noch Gebäuden, wo wir zusammenkommen, großen, schönen Kirchen, Türmen, Glocken, sondern allein an diesem unüberwindlichen Gebet, dass wir dasselbige Recht zusammentun und vor Gott kommen lassen. Mit derselben Gewissheit, mit der festen Fokussierung darauf, dass Gott uns schützt und niemand anderes, nichts anderes, schrieb er dann auch die Hymne der Reformation. Ein feste Burg ist unser Gott, die wir gleich im Anschluss singen werden. Ein feste Burg ist unser Gott, ein guter Wehr und Waffen. Er hilft uns frei aus aller Not, die uns jetzt hat betroffen. Der altböse Feind, mit Ernst erst jetzt meint, groß Macht und viel List, sein grausam Rüstung ist, auf Erd ist nicht seinsgleichen. Mit unserer Macht ist's nicht getan, wir sind gar bald verloren. Er streit für uns der rechte Mann, den Gott hat selbst erkoren. Fragst du, wer das ist? Er heißt Jesu Christ, der Herr Zebaoth und ist kein anderer Gott. Das Feld muss er behalten. An diese dynamischen Vorbilder wollen wir uns anschließen und auch heute als Gemeinde des lebendigen Gottes mutig vorangehen. Lass uns beten. Allmächtiger Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns durch dein Wort, durch die frühe Kirchengeschichte schon zeigst, dass die Gemeinde unter Druck stand und dass sie trotzdem nicht eingeknickt ist, sondern dass du den Druck sogar nutzt, um sie ins Gebet zu treiben und dann neue Kraft von dir zu bekommen für ihren Auftrag. Wir möchten dich bitten, schenke doch, dass wir genauso diesen Blick nach oben haben, auch im Alltag. Schenke, dass wir auch unter Druck als Gemeinde gemeinsam immer diesen Blick nach oben haben zu dir und wissen, mit dir sind wir immer in der Mehrheit. Wir sind mit dir immer in der stärkeren Position. Vater im Himmel, du kennst unsere Herzen und du weißt, wie oft wir unentschlossen sind, wie oft wir auch ängstlich sind, wie oft wir im Alltag gefangen sind. Wir danken dir, dass wir anhand des Beispiels von Petrus sehen dürfen, wie du wirklich Menschen verändern kannst, wie du aus ungebildeten Laien große Vorbilder machst, freimütige Prediger, die dein Wort weitergeben. Bitte schenke uns doch das Gleiche, schenke doch, dass wir auch uns wirklich auf deine Kraft verlassen und nicht auf unsere Kraft. Und bitte schenke sie uns, gib uns auch diese Freimütigkeit. Wir danken dir, dass wir im Namen deines Sohnes Jesus darum bitten dürfen und darauf vertrauen dürfen, dass du sie uns geben möchtest. Amen.
Sie hörten eine Predigt der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.